Karl-Heinz Steffens, in dem einen oder anderen SWR2-Ohr klingelt es bei diesem Namen höchstwahrscheinlich. Der gebürtige Trierer war lange Zeit Solo-Klarinettist bei den Berliner Philharmonikern, hat dann die Seiten gewechselt und ist Dirigent geworden. Und als solcher hat er unter anderem etliche Jahre die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz geleitet. Nach Klarinette und Konzert gehört aber seine dritte Leidenschaft der Oper. Und hier hat Karl-Heinz Steffens in den letzten Jahren wieder neue Herausforderungen gesucht. Seit 2019 ist er Generalmusikdirektor an der Staatsoper in Prag. In einer, kann man so sagen, der schönsten Städte Europas, Herr Steffens. 2 Jahre Prag haben Sie jetzt schon hinter sich. Heißt wahrscheinlich allerdings auch mindestens ein paar Monate davon Corona-gebremstes Einleben, oder? Wie waren Ihre vergangenen 2 Jahre so?
Ja, also wenn die Corona-Krise quasi jetzt mit 1,5 Jahren rechnen, dann war von den 2 Jahren schon der größte Teil eher, ich sag mal, in Quarantäne und im Lockdown und im Nichtstun verhaftet. Aber seit ungefähr 3-4 Monaten können wir wieder arbeiten. Und ja, eigentlich beginnt meine Arbeit jetzt erst so richtig. Es wendet sich alles ein bisschen zum Besseren und wir gehen hier frisch ans Werk.
Sie klingen auf jeden Fall optimistisch. Das Musik- und Kulturleben in Prag ist natürlich einerseits geprägt von europäischer, sage ich mal, Musikgeschichte, hat wahrscheinlich auch Ähnlichkeiten mit Städten wie Berlin oder Paris oder London. Aber es gibt bestimmt auch Unterschiede. Was ist Ihrer Meinung nach oder Ihrer kurzen Erfahrung nach jetzt schon besonders an der Musikstadt Prag?
Naja, wissen Sie, ich bin ja hier Chef von der heute sogenannten Státní Opera, von der Staatsoper in Prag. Prag war immer eine Stadt eigentlich zweier Kulturen. Es war einerseits natürlich die tschechische Kultur, andererseits die deutsche / jüdische Kultur. Mhm. Und nachdem unten an der Moldau das Nationaltheater gebaut worden ist, wo also die Tschechen sich sozusagen ihren goldenen Palast dorthin gebaut haben, haben die Deutschen hier oben in nichts nachstehen wollen und haben hier das neue deutsche Theater gebaut, auch ein absoluter Prunkbau, kann man sagen, von den Architekten der Wiener Staatsoper gebaut. Und so hat in dieser Stadt immer dieses zweigeteilte Leben mit auch all den Schicksalen, die es durch die Weltgeschichte so gab. Erst waren die Habsburger Helden, dann waren die Nazis, dann waren die Russen und so weiter. Also das tschechische Volk ist schon irgendwie auch ein gebeuteltes Volk, sehr national orientiert, also die eigenen Kunstschätze sozusagen sehr hütend. Und da gehören wir hier oben natürlich dazu und versuchen jetzt natürlich auch das deutschsprachige Erbe, was ja in Prag sehr wichtig ist, wenn Sie an Kafka und all diese Leute denken, wiederzubeleben und mit neuem Leben zu erfüllen und so eine Art von neuem, ein bisschen kosmopolitischem Flair hineinzubringen.
Der Name ist jetzt eben schon gefallen, Alexander von Zemlinsky. Er war einer Ihrer Vorgänger, kann man sagen, damals am Neuen Deutschen Theater als Dirigent und auch als jemand, ja, der ziemlich fortschrittlich programmiert hat, auch mit Avantgarde-Musiktheaterwerken, Uraufführungen dort zur Welt gebracht hat. Sind Sie in Ihrem Amt als Generalmusikdirektor da jetzt auch so ein bisschen, ja, in einer Nachfolge, wo Sie sich intensiver mit so jemand wie Zemlinsky auch beschäftigen als Komponist, oder hatten Sie da auch vorher schon eine innige Beziehung, frage ich mal ganz platt?
Na, ich hatte zum Zemlinsky vor eine Beziehung eines Bewunderers, der die Musik von Zemlinsky immer sehr geliebt hat. Jetzt bin ich hier sozusagen in seinen verspäteten Fußstapfen, die aber irgendwie immer noch da sind. Denn dieses damals sogenannte Neue Deutsche Theater war ja eines der Experimentierbühnen in Europa. Zemlinsky hat ja die musikalische Moderne hier sozusagen hergebracht, als großen Kontrast auch zu dem, was eben im Nationaltheater passierte. Und insofern war das eine innovative Bühne. Und das ist natürlich ein Ansporn für uns alle hier sozusagen auch da anzuschließen. Ja, und so ein Opernhaus auch unter modernen, neuen Gesichtspunkten eben modern und innovativ und frisch zu gestalten. Und da ist natürlich der Rückblick auf Zemlinsky unheimlich hilfreich.
Es gibt zu seinem 150. Geburtstagsjubiläum am 14. Oktober, ist das, jetzt ein Festival in Prag bei Ihnen im Rahmen eines auf 4 Jahre angelegten Zyklus. Musica non grata heißt dieser Zyklus. Da geht es um die eben schon angesprochene Musiktradition in Prag vor 1938 mit seinem ganz besonderen deutsch-jüdischen Erbe. Da werden jetzt bei diesem Festival Werke aufgeführt, die selten oder sogar noch nie zu hören gewesen waren von Alexander von Zemlinsky. Haben Sie da auch neue Einsichten gewonnen oder geht es jetzt auch darum, da neue Querverbindungen irgendwie zu finden oder aufzuzeigen?
Na, ich glaube, also natürlich haben wir versucht, so einen kleinen Querschnitt zu bringen. Ich sage jetzt mal von der Kammermusik, von dem Streichquartett bis zum groß angelegten Orchesterwerk, wenn Sie an die Lyrische Sinfonie denken, die ja hier uraufgeführt worden ist, die wir am 10. Oktober hier spielen werden, auf derselben Bühne, auf der sie uraufgeführt worden ist. Aber wir haben natürlich das Glück, es gibt einen fantastischen Zemlinski-Kenner, den Anthony Beaumont, der sich über Jahrzehnte, kann man jetzt schon sagen, intensiv mit dem Erbe Zemlinskis auseinandergesetzt hat, immer wieder stöbert, auch in seinem Vermächtnis. Da ist ja auch in Amerika viel hängen geblieben. Zemlinski ist ja eher, man würde mal sagen, miserabel in Amerika gestorben und eben ein Opernfragment Malva, was nur da so in der Schublade lag, und Beaumont hat das instrumentiert und hat es aufführbar gemacht, und das werden wir hier auch jetzt Ende der Woche uraufführen, also eine tatsächliche Zemlinski-Uraufführung eines Fragments einer Oper, was uns natürlich irgendwie froh macht. Man gewinnt immer neue Einsichten. Bei mir wächst sozusagen die Hochachtung vor diesen großartigen Komponisten Tag für Tag, je mehr ich mich mehr mit diesen auch unbekannten Dingen beschäftige. Insofern ist das eine sehr fruchtbare Sache.
Also es gibt weitere Konzerte auch, nicht nur die Weltpremiere dieses Opernfragments Malva, was Sie eben schon angesprochen haben. Ja. Es gibt Konzerte, wo auch Werke von ihm mit anderen Komponisten aufgeführt werden, die in Beziehung gesetzt werden, zu Arnold Schönberg zum Beispiel, aber auch Johannes Brahms oder Wolfgang Amadeus Mozart, da war ich ein bisschen überrascht. Glauben Sie, Zemlinski braucht so eine neue Beleuchtung oder auch Einordnung als Komponist in der Musikgeschichte? Sie haben eben schon davon gesprochen, dass Ihre Hochachtung immer mehr wächst vor ihm.
Ja, wenn Sie bedenken, dass der Zemlinski als junger Mann quasi mit Brahms sein Klarinettentrio vorgestellt hat und Brahms dieses Stück als quasi sehr, sehr würdigenswert betrachtet hat. Brahms, der normalerweise jeden zerstört hat, der nur seine Schwelle übertreten hat und zu Tode kritisiert hat, zeigt das schon, wo seine Wurzeln sind und wie er sich weiterentwickelt hat. Also von der Brahms-Schule hinein in die große zweite Wiener Klassik, in die Wiener Moderne, also mit Schönberg, Berg. Und er war ja auch ein großer Wegbereiter von Leuten wie Gustav Mahler. Ja, und er war Lehrer von so vielen dieser Leute. Er war bewundert von Alban Berg, der ja zum Beispiel in seiner lyrischen Suite eben ein Zitat aus der lyrischen Symphonie von Zemlinski verwendet und das bewusst herausstellt als etwas ganz besonders Erwähnenswertes mit seiner starken Wurzelbildung eben bei Brahms. Und man muss auch sagen, als Opernmann, auch bei Mozart, an Mozart kommt eh keiner vorbei, aber dann natürlich in die Moderne gehend, war er unglaublich wichtig für die damalige Zeit und ist dann irgendwie so untergegangen, so ein bisschen.
Na, durch die Zeit des Nationalsozialismus natürlich.
Ja, die Nazis haben natürlich Leute wie Zemlinski kaputt gemacht. Und wenn Sie bedenken, Zemlinski war weg aus Prag, wollte dann zu einem Konzert zurückkommen. Er war ja hier 16 Jahre gefeierter Musikchef, aber die Tschechen wollten ihn nicht haben, weil das ein Deutscher war. Also in Deutschland war er ein Jude bei den Nazis, in Tschechien war er dann ein Deutscher. Plötzlich war so ein Mann wie Zemlinski, der hatte überhaupt kein Zuhause mehr oder hatte überhaupt keine Basis mehr. Und die Welt ist im wahrsten Sinne des Wortes zusammengebrochen. Und dann kam eben das Ende in Amerika und dann auch gesundheitlich schnell der Zusammenbruch. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Komponist, und ich bin froh, dass wir das jetzt hier machen dürfen.
Karl-Heinz Steffens, Generalmusikdirektor an der Staatsoper in Prag, über das bevorstehende Festival zu Alexander von Zemlinskis 150. Geburtstag. Herr Steffens, ich höre Ihnen Ihre Begeisterung an und hoffe, dass Sie die mit möglichst vielen Menschen teilen können. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön. Danke Ihnen.